Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
So schnell geht das, liebe Freunde. Zweimal geblinzelt und schon ist Halbfinale und ist diese Eurobasket schon wieder sich der Ziellinie nähernd. Pero, lass uns doch heute vielleicht mal was machen. Das haben wir das ganze Turnier über noch nicht gemacht. Einmal habt ihr es bei Social Media gemacht, aber wir hatten ja mal gesagt, das ist hier ja auch so per Günthers Tagebuch. Wir machen heute mal Tagebuch-Style. Die Leute hören oder sehen das ja gerade irgendwann vor dem deutschen Spiel als Einstimmung. Und du kannst doch vielleicht einfach uns alle gemeinsam mal so ein bisschen im übertragenen Sinne an die Hand nehmen. Du großer Medien-Zampano, und uns mal sagen, wie sieht eigentlich die obligatorische Sendetagsroutine dann aus vor diesem deutschen Spiel von Per Günther? Wann stehst du auf? Was gibt's zu essen? Gibt's überhaupt zu essen? Wann ist die obligatorische Sporteinheit? Und so weiter und so fort.
Ah, also der normale Rhythmus ist ja, wir machen seit dem Achtelfinale zwei Spiele. Das heißt, wir sind so 10-11 Stunden in der Halle. Das bedeutet, morgen ist das erste Spiel Deutschland um 16 Uhr Ortszeit. Ist das korrekt?
Yes.
Das heißt, 16 Uhr Ortszeit. Das heißt, wir gehen auf Sendung, weil es ein deutsches Spiel ist, 45 Minuten vorher. Das heißt, 15:15 Sendestart. Das bedeutet ungefähr so 13:15 oder 13 Uhr Besprechung, das heißt, ich laufe so um 12.30 Uhr los. Das heißt, mein Tag ist nicht so lang, sondern mein Tag ist quasi von Aufstehen bis 12.30 Uhr. Und der ist ein bisschen kürzer, weil ich am Tag davor auch in der Halle war und ein bisschen so gepodcastet habe bis 24 Uhr. Und dann, ich kann nicht sofort, gerade wenn man mit so einer Pfeife wie Moritz sich unterhält, dann macht man hier einfach, klappt nicht einfach den Laptop so und schläft. Das heißt, ich schlafe erst so um 2 und dann penne ich so bis 39.10 Uhr. Und die 2,5 Stündchen. Ich gehe einmal mit Lüders essen. Das ist ein Connoisseur für den Gaumen.
Das stimmt.
Und das war's. Also ich mache so ein bisschen, räume mal mein Zimmer auf, telefoniere mit meiner Familie, mache so ein bisschen, vielleicht einmal eine halbe Stunde Vitamin D saugen noch draußen, bis es in die Halle geht. Und dann geht's zur Besprechung. Dann macht man wie so ein Team-Huddle. Da geht man den Ablauf durch. Und dann pimmelt man in der Halle rum 2 Stunden, bis es losgeht. Und dann wird's spannend, weil dann wird gezockt.
Ich wollte gerade sagen, und dann wird die Magie versprüht. Die Günthersche Magie, die Mama Magenta Magie, könnte man fast sagen. Wachst du einfach zwischen 39 und 10 auf oder musst du den Wecker stellen, weil du sonst durchpennen würdest?
Nee, wenn ich bis 10 Uhr schlafe, heißt das, ich wach ganz normal um 7.30 Uhr auf, egal wann ich ins Bett gehe. Und dann, fläze ich da nochmal rum, mache irgendwas und dann schlafe ich nochmal, döse ich nochmal mit so irgendeinem Podcast oder so, nochmal ein Stündchen oder anderthalb.
Nochmal schön, dann ist ja ab 7.30 Uhr.
Folgen schlafe ich da nochmal ein.
Ja, das haben uns mehr geschrieben. Ich glaube, das würden uns jetzt für diesen Podcast auch mehr Leute schreiben, als man denkt. Ich weiß immer nicht, es ist ja schön, wenn Leute schreiben, dass sie hören, ne? Aber wenn sie sagen, ja, ich höre das so abends zum Einschlafen, ist das jetzt eigentlich gut aus Moderatorensicht oder ist das schlecht?
Nee, ich finde das nicht. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ist lustig. Ich habe eine Zeit lang, ich musste mal eine Pause von dem Podcast machen. Ich habe Micky Beisenherz, Apofika, also sein tägliches so News Roundup, sage ich mal.
Hör ich auch.
Was er häufig auch mit seiner Frau Freundin Niki Hassania macht, die ich aus Hagen kenne. Also die ist mit meinem Bruder zur Schule gegangen, deswegen hatte ich da immer noch so einen besonderen Bezug zu, ja. Und ich habe den immer so mal sporadisch gehört, mal nicht gehört, und dann, dadurch, dass es ein Daily ist, staunen sich dann manchmal so übertrieben viele in meinem Feed dann so ganz viele staunen die sich an, ganz viele Folgen. Und dann ist mir ein paar Mal passiert, dass ich wirklich einfach so in meinem Traum dann Micky Beisenherz mit seiner Uli Hoeneß Persiflage so in meinen Träumen irgendwelche Dinge tut, weil dann halt irgendwie, dann bin ich halt eingepennt und dann kommt nicht eine Folge, sondern kamen so 11 Folgen am Stück. Und dann habe ich gemerkt, das ist für mein Unterbewusstsein viel zu viel gewesen nach einer Zeit. Und dann musste ich damit aufhören. Oder beziehungsweise dann musste ich sie mal tagsüber dann weghören, damit mir das nachts nicht wieder fährt. Also mit Einschlafen ist immer so eine Sache.
Ja, aber wir freuen uns so oder so. Wir wollen eigentlich nur den Klick von euch. Na, wir freuen natürlich uns, wenn ihr die ganze Folge hört, aber der Klick ist das Wichtigste. Der Klick ist erstmal die Währung für Pero und mich und Basti, damit es diesen Podcast auch noch ein bisschen weiter gibt. Deswegen schön, dass ihr so viele Leute einem ja wirklich schreiben, jeden Morgen. Es ist so, ist das nicht auch für dich irgendwie verrückt? Ich finde das weiterhin verrückt. Früher bei meinem Fußball-Podcast war es so oder bei unserem Podcast, dass die das einmal die Woche in ihre Routine einbauen, finde ich schon krank. Aber dass es jetzt wirklich eine signifikante Anzahl an Menschen gibt, die jeden Tag, wie bei der WM 23, mit uns den Tag starten, ist auch ein bisschen Psycho.
Ja, ich glaube aber auch, weil du es machst, weil es zeitlich begrenzt ist. Also sie sehen ja das Ende kommen. Es ist nicht so, dass du sagst, ich für den Rest meines Lebens mache ich das jetzt, bis es mir zu den Ohren raushängt. Es hält ja auch frisch, weil es, wie du sagst, es war 23 das letzte Mal. Und dann taucht man in so ein Turnier ein und das ist dann einfach, glaube ich, eine coole Untermalung. Also ich würde das sofort auch so machen. Dann irgendwie, man hat Gedanken, dann denkt man, okay, manchmal ist man schon traurig, dass der Nachbericht von einem Spiel zu Ende ist und man weiß selber noch nicht, wohin mit sich. Und dann weiß man einfach, okay, cool, morgen habe ich sofort wieder jemanden, der mir erzählt, wie er das gesehen hat, was er erlebt hat und so. Deswegen, ich kann das, also ich, ohne das, es geht jetzt nicht um uns, ich sage nicht, dass wir so geil sind, aber es ist einfach, ich kann das voll nachvollziehen, dass man sagt, ey, man taucht in so ein Turnier und dann hat man einfach noch irgendwie so ein, zwei Stimmen, die dann noch, die einem noch mehr Futter einfach dafür geben.
Zum Beispiel heute, du hast es gesagt, Sendestart 15:15 zum Halbfinale, dem ersten in der finnischen Geschichte Deutschlands gegen Finnland, das große Thema des Spiels. Man sieht sich offensichtlich mittlerweile im DBB-Kosmos wirklich immer zweimal im Leben, beziehungsweise in dem Fall zweimal im Turnier. Basti hat es gestern im Tagebuch schon gesagt, letztes Jahr bei Olympia zweimal gegen Gastgeber Frankreich. Jetzt sind die doppelten Finnen am Start. Im letzten Gruppenspiel gab es ein Plus 30 und wir können erstmal gemeinsam reinhören. Ganz frisch gerade noch reingekommen, Franz Wagner am Mikrofon bei Steffi Blochwitz blickt voraus mal für uns auf dieses Spiel gegen Finnland.
Jetzt waren es zwei Partien, auch gegen Portugal, wo die Mannschaft nicht so mit diesem Tempo sofort drin war und nicht so den Rhythmus hatte, vor allem auch so ein bisschen in der Offensive. Was sind so diese Learnings? Man hat ja gar nicht so viel Zeit bis morgen.
Ja, es zieht sich jetzt schon durchs ganze Turnier. Wir müssen besser rebounden. Die Finnen werden das morgen auch sehr aggressiv machen. Und wenn man die Rebounds dann hat, ich glaube, dann ist es immer ein bisschen einfacher zu laufen und Rhythmus zu finden. Und dann, glaube ich, auch ein bisschen lockerer einfach ins Spiel gehen. Ich glaube, klar sind das alles wichtige Spiele, aber am Ende sollte es auch Spaß machen. Und ich glaube, das finden wir immer erst relativ spät dann im Spiel. Und zumindest jetzt hier in Riga. Deswegen hoffe ich, dass es morgen ein bisschen anders ist.
Ja, also so mal als kleines Hors d'oeuvre, was ich dir mal rüberschiebe. Zwei Themen, die wir auch natürlich in unterschiedlicher Art und Weise schon hatten. Das Thema Rebounding und so weiter und so fort. Und das Thema, wie Moritz auch sagt, das Spiel sich irgendwie ziehen und dann daraus auch den Spaß generieren. Was sind denn so deine ersten, so vielleicht so übergeordneten Gedanken jetzt nochmal, wenn du auf dieses Halbfinale vorausblickst?
Ich bin guter Dinge, dass es spaßiger wird. Also es ist ja natürlich kein Zufall, dass die Do-or-Die-Spiele die unspaßigen sind. Es ist auch nichts, was du jetzt besprechen kannst. Und da kannst du sagen, lasst uns wieder Spaß haben. Es ist einfach, das Grundgefühl in der Sechsergruppe ist einfach, Deutschland fliegt nicht raus. Deutschland fühlt sich sicher, Deutschland genießt das, Basketball zu spielen, Deutschland, es ist kein Stress, es ist keine Erwartung. Und dann gewinnst du diese Gruppe und du mit plus 30 pro Spiel und dann fliegen auch noch Serbien und Frankreich raus. Das heißt, dein Pfad, den wir alle sehen, wir alle gucken auf den Turnierbaum und denken, okay, Portugal und dann der Gewinner aus Georgien gegen Finnland. Und dann bist du schon im Finale, gefühlt. So. Und natürlich müssen die Sportler dagegen kämpfen. Das geht aber nur bedingt, weil es ändert sich von, wir können hier etwas gewinnen zu, wir können hier eigentlich nur noch was verlieren. Das Turnier ist jetzt quasi, natürlich ist die Türkei da und die Griechen und die haben Respekt vor denen. Aber gefühlt, so tendenziell ist es jetzt ihr Turnier zu verlieren. Und das siehst du ihnen einfach an. Und das siehst du auch gegen Portugal und das siehst du gegen genauso jetzt im gestrigen Spiel. Und ja, überleg mal, wie weit der Unterschied ist zu dem, was wir gesehen haben, zu diesen, wie die deutsche Mannschaft, wenn die klickt und du hast Dennis mit dem Freeze und du hast gelächelt zusammen und der Ball läuft und jeder Ball ging rein und die Mannschaft bewegt sich. Das ist alles einfach in den Köpfen. Und wir haben es ja schon dargelegt, wie sich das positiv gewandelt hat für die Finnen und jetzt, wie es sich negativ gewandelt hat für die Deutschen. Und ich glaube einfach, wenn man sich so da jetzt wieder die Liste anschreibt, was könnte jetzt dafür sprechen, dass das Spiel gegen Finnland nochmal anders wird. Ich glaube, da ist viel dabei. Ich glaube, du hast jetzt die zwei dicken Brocken wirklich überlebt. Ich glaube, das Publikum wird wahnsinnig gut tun. Die Halle wird voll sein von Finnen. Das wird für mich ist das ein Vorteil für Deutschland, einfach weil es so ein bisschen auch aus dieser Favoritenrolle dich rausnimmt. Und es ist auch wieder der Rhythmus. 3 Tage frei. Dieses, wenn man es vorher das beschreibt, dieses Gefühl von diese Schwere, die so ein bisschen geladen, diese Anspannung, die auf dir lastet, das ist natürlich das wird irgendwann zum Greif, zu spürbar, wenn du 3 Tage auf dem Hotelzimmer bist. Also die laufen nicht durch die, so, klar, im Auto kracht in die Stadt, wie er so schon sagt, aber du bist trotzdem viel mit deinen Gedanken alleine, viel ist viel Ernsthaftigkeit. Wir haben diesen Moment gehabt, wo die Mannschaft hinter dem Trainer steht, auch das hat ja eine Schwere, irgendwie so fast eine Tragik, obwohl es am Ende eigentlich nicht so Schlimmes war. Und dann hast du diesen ganze Mischung. Jetzt ist Spiel, dieser normale Turnierrhythmus, Spiel, du hast es überstanden. Du hast einfach nur einen Tag, Regeneration, viel zu tun, gucken auf Finnland, die Spiele angucken, analysieren, nächster Tag spielen. Und das, ich glaube, macht es für Deutschland viel einfacher, wieder so in diesem wirklich richtigen Sporttunnel zu bleiben.
Inwiefern verändert, wir haben bei Olympia ja auch darüber gesprochen, sich nochmal das komplette Grundgefühl im deutschen, aber auch im finnischen Team, dadurch, dass man schon aufeinander getroffen ist und wie dieses erste Spiel verlaufen ist, aus Spielersicht im Spielerkopf drin?
Ich persönlich mochte das nie, eine Mannschaft schon klar geschlagen oder überhaupt schon geschlagen zu haben und sie nochmal zu spielen. Also gerade so in diesem Turnierform oder gerade wenn du die Zusammensetzung hast, das in Anführungszeichen Unwichtige hast du schon gewonnen. Und jetzt kommt aber das Große. Das ist so psychologisch, mag ich das nicht so. Aber Moritz hat es gestern bei uns gesagt, auch das hat die deutsche Mannschaft ja gesehen, wie sich das anfühlen kann, eine Mannschaft schon bezwungen zu haben und sie dann nochmal zu kriegen, genau letztes Jahr gegen Paris. Und ja, das sind irgendwie so Parallelen, Gastgeber und so weiter, aber nochmal, das war dann Wembanyama und Batum in Paris und vor 20.000 Franzosen. Und trotzdem startest du dieses erste Viertel gut als deutscher Mann. Also das ist natürlich nicht die Qualität. Das ist Finnland. Die haben nochmal die erste Halbzeit gestern wie im Rausch gespielt. Aber ich glaube, die Mannschaft ist vorbereitet. Ich glaube, die Mannschaft auch alle und drumherum sind vorbereitet. Also ich werde kein Interview geben, wo ich sage, keine Ahnung, Deutschland gewinnt 10 von 10 gegen Finnland. Das ist nicht so. Wir haben alle Respekt. Deutschland hat Respekt und das schwingt, glaube ich, alles so ein bisschen damit, dass die Sinne geschärft sind. Deswegen geht es mir irgendwie besser mit diesem Spiel als vor dem Slowenien-Spiel. Mhm.
Ja, zumal man ja gesehen hat, ne, also über den Star reden wir gleich noch, aber natürlich haben die jetzt auch aufs Brot geschmiert bekommen von Alan Ibrahimagic und Alex Mumbo und Co. Das, was du auch schon angedeutet hast, wo wir gleich noch mal ein bisschen tiefer reingehen können, wie eben der finnische Flow sich jetzt aufgebaut hat, wie du Serbien schlägst. Du hast wirklich ja das Gefühl, seit diesem Achtelfinalsieg, die wissen, die wittern es, dass sie Geschichte jetzt ja schon geschrieben haben durch den Halbfinaleinzug, aber es ist halt auch nur noch so ein Stück bis zu einer Medaille. Ja. Ne? Und die werden halt brennen und so. Und dann hast du noch diesen Superstar, der mit Lauri Markkanen, der im direkten Duell gegen Deutschland eben nur für seine Verhältnisse bei 11 Punkten und 4 von 15 aus dem Feld bleibt. Und weil ich nicht davon ausgehen kann, dass immer alle alles gesehen haben und gehört haben, was bei uns so im Programm kommt, habe ich einfach das, was danach dieser überschaubaren Vorstellung von Lauri Markkanen kam, von seinem häufig direkten Gegenspieler Easy Bonga, habe ich nochmal mitgebracht nach diesem letzten Duell auf eine Frage des großen Moritz W. Auch da können wir nochmal rein.
Ich habe eine Frage an dich. Wenn du so einen Spieler wie Lauri Markkanen siehst, freust du dich da oder hast du da Nervenbummel vorm Spiel?
I'm not gonna lie to you, Bruder. Ich habe heute den ganzen Tag habe ich mich eigentlich auf dieses Spiel gefreut, aber auch persönlich auf dieses Matchup. Also es war für mich, also ich nehme sowas auch ein bisschen persönlich, ne? Also ich nehme sowas schon, also für mich ist, ich gehe in so ein Spiel rein, will mir eigentlich schon da rein und sagen, ey, wenn der jetzt nach Hause geht, hoffe ich, dass er von mir Albträume hat und ich hoffe, wenn er träumt, wird er von mir träumen.
Und ich finde die Aussage immer noch gut. Und ich finde die Aussage überhaupt nicht so, dass man jetzt, ja, hat er aber den Mund ein bisschen vollgenommen, weil ich glaube, Easy wird genau das Grundgefühl jetzt auch für dieses Halbfinale wieder haben. Und Markkanen wird es natürlich ein bisschen persönlicher nehmen, weil ihm das auch ein paar Leute, du hast uns ja erklärt, wie auch im Lockerroom solche Dinge genutzt werden. So, und natürlich erwarten wir vielleicht alle, dass da statt einer 11 bei ihm am Ende eine, keine Ahnung, paar und 30 steht. Das heißt aber auch noch lange nicht, dass die Finnen das Spiel gewinnen. Es bringt die Würze und du hast es gesagt und ich stimme vollkommen mit darüber ein, dass ich es liebe, dass einfach jemand das ausspricht.
Ja, ich finde das auch großartig und ich glaube auch, dass das viel bringt. Ich glaube auch nicht, dass das einen großen negativen Effekt hat. Ich muss trotzdem sagen, wie überragend ist das Social Media Game vom DBB bisher schon im Trainingscamp? Alles mögliche, weil Content, der da rauskam, war fantastisch, wirklich. Die Memes sind lustig. Trotzdem, es gab auch vom DBB, glaube ich, von der offiziellen Seite ein Meme, wo Easy Bonga quasi das Herrchen ist und Markan als Hund an der Leine hat, so.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, das fand ich fast noch rougher, so in dem Kontext. Aber gut, es ist, was es ist. Wir können jetzt, das Ding ist, wir können halt auch auf keinen Fall, und du machst es ja auch nicht, jetzt sagen, wir finden es großartig, wenn er es macht, aber dann, wenn es zum direkten Duell wieder kommt, jetzt sind wir so ein bisschen, hätte man das wirklich machen sollen?
Nee,
ich finde das genau. Ich fand es auch nicht respektlos, was er gesagt hat. Indem er sagt, wie besonders das für ihn ist, und wie er sich auch darauf vorbereitet, ist ja das größte Kompliment für Lauri Markkanen einfach. Also Easy Bonga macht das natürlich nicht mit jedem, sondern er sieht genau eben diese Challenge. Deswegen finde ich das super und genau im sportlichen Rahmen perfekt. Aber das wird natürlich ein Stück weit Thema sein. Spannend fand ich nochmal ganz zurück bei deiner Frage, dass du sagst, die Finnen haben sich jetzt dieses Momentum aufgebaut und das ist definitiv so. Trotzdem bleibt für mich spannend zu sehen, ob es da auch nochmal ein Kipppunkt kommt. Also sollte es für die Finnen irgendwann nochmal für diesen Punkt kommen, wo es jetzt heißt, okay, jetzt wird es wirklich real. Wenn wir das jetzt, keine Ahnung, wir führen jetzt mit 6 gegen Deutschland, wenn wir das gewinnen, haben wir schon eine Silbermedaille und eine Goldmedaille. Ob der Moment dann auch nochmal sehr, sehr groß wird für so eine Truppe oder vielleicht auch zu groß wird. Weil es ist eben genau die Spiele, die für Deutschland unangenehm sind, Achtelfinale, Viertelfinale, weil die so ein bisschen Leerlauf sind, das ist für den Underdog natürlich überragend. Da gibt es gar nichts zu verlieren. Jetzt bist du wieder in der Situation, wo du weißt, ey Leute, wir gewinnen ein Spiel und wir haben eine Medaille. Und das, glaube ich, da kann dann auch wieder so ein bisschen was passieren für diese ganz entspannte Ausgangslage der Finnen. Ne? Aber am Ende werden es super spannende Matchups sein. Wie gesagt, wir haben über die Variabilität von den Finnen gesprochen, gerade defensiv, wie gut sie wirklich rotiert. Das fand ich krass, wie schnell sie rotiert haben, wie sie immer als Mannschaft collapsed sind. Es gab wirklich nichts Einfaches in der Zone. Die Offensiv, wie man es hast du angesprochen, ich glaube, es waren 24 im Hinspiel, also ein unglaublicher Wert, obwohl sie ja keinen typischen Zonenbrecher wie jetzt Omic oder so in ihren Reihen haben.
37% Offensiv-Rebound-Quote im kompletten Turnier. Also die holen sich nur, die holen sich 37% der verfügbaren Rebounds sind ein Offensiv-Rebound für die Finn. Das ist der drittbeste Wert. Nur um da die Zahl nochmal mit reinzugehen.
Ja, genau. Und es ist ja noch, es ist ja fast doppelt, weil wenn du so hart zum Brett gehst, bist du anfälliger für in einer Transition-Verteidigung. Das heißt, es ist entweder eine zweite Chance und es sind quasi nochmal 2 Punkte für die Finnen, oder sie kriegen den nicht, aber sie sind super aggressiv in dem Rebound. Das heißt, gibt es den deutschen Defensiv-Rebound, wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie sofort was bekommen im Fastbreak und ihr Spiel spielen können und dieses ganze Ding und sie kommen ins Laufen, noch größer. Das heißt, es ist schon, diese Rebound-Duelle haben einen riesigen Wert, gerade wenn so ein bisschen Crush-Matches sein werden, wenn es Switches gibt, dann werden die Guards mithelfen müssen, weil es sind oft eben auch so die Littles oder die, keine Ahnung, diese, oder die Waldhunds, die dann vielleicht einen Shooting Guard vor sich haben und dann wirklich unglaublich hart mit zum Rebound, beim Rebound mithelfen. Es ist kein klassischer Brett-Center, der da irgendwie 5 Offensiv-Rebounds holt. Das sind alle Positionen. Aber das wird ein großartiges Spiel.
Ja, die Psychologie, die du gerade angesprochen hast, ich habe auch noch 2-3 weitere Zahlen gleich, aber ich habe dann gerade, als du darüber geredet hast, so nachgedacht, es gab ja diese Phase in diesem Georgien-Spiel, da waren sie schon mal auf 20 oder sogar mehr weg und dann kam Georgien nochmal auf 6 ran, dann braucht es diesen ganz wilden Miro Little-Dreier, um dann doch das Ding nochmal zu brechen. Aber trotzdem ist das eine andere Ausgangslage, als dann jetzt in einem Halbfinale solltest du wirklich gegen den Weltmeister vorne sein. Ne? Es simuliert es eigentlich nicht so richtig.
Nee, und es kann auch alles sein. Es kann natürlich, wie gesagt, gerade wenn du so sagst, der Weltmeister, das kann schon dich so, das kann dich beflügeln, aber ich, wie gesagt, so ein Spiel zu closen dann oder wenn es eng sein sollte, da bin ich total gespannt, wie Finnland reagiert. Also sollten sie jetzt in so ein furioses erste Viertel und der Ball läuft und so, okay, und jetzt kommt dann irgendwann der Punkt, wo sie zusammensitzen und vielleicht wird dann darüber nachgedacht, was sie wirklich an dem Tag erreichen können. Sehr, sehr spannend. Aber apropos erreichen, ich fand das auch ein, das ist jetzt noch früh, ich weiß, das ist Halbfinale, aber wir hatten es einmal kurz, Lüders und ich saßen beim Essen, wir hatten es auch schon mal ganz kurz in der Übertragung. Der Gedanke, gewinnt Deutschland dieses Turnier, sind sie einfach, und das weiß man, aber trotzdem ist der Wortgebrauch nochmal in meinem Gehirn so stecken geblieben, amtierender Welt- und Europameister im Basketball Deutschland. Das ist so verrückt. Wenn man das laut ausspricht, amtierender Welt- und Europameister Deutschland, das wäre so unglaublich. Und das nächste, was ich gerade gesehen habe, das fand ich super spektakulär. Irgendein Bass, ich hätte den Namen jetzt wahrscheinlich mitbringen müssen. Debattenanstoß. Hall of Fame, Dennis Schröder Case, sollte er Europameister werden. Also oh ja, seine NBA-Karriere plus das, was er auf Fieber-Level erreicht hat. Ist das, kann das genug sein als Paket, um ihn in die Hall of Fame zu bringen? Mhm. Und das ist natürlich schon noch irgendwie so, für jeden Sportler geht es erstmal darum, um mannschaftlichen Erfolg, das ist natürlich klar und das wird ihn auch erstmal, wenn man ihn damit jetzt auseinandersetzen würde, würde er wahrscheinlich verächtlich schnauben und sagen, ey Leute, ich will die Europameisterschaft gewinnen, weil ich die Europameisterschaft gewinne und nicht, weil ich dadurch eben irgendwie eine Chance kriege für irgendwas. Aber die Debatte und die Idee fand ich super spannend, weil ich das so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und es gibt solche Beispiele, gerade die Argentinier, es gibt die ganze Mannschaft wurde in der frühen 2000er wurde mit eingenommen und so. Das heißt, das ist jetzt nicht, gibt es schon Präzedenzfälle für. Let's see.
Mhm. Da müsste ich auch nochmal drauf rumdenken. Erster Impuls wäre ja, zweiter Impuls wäre, aber du hast gesagt, es gibt ja diese Ausnahmen, sage ich jetzt mal, dass die Amis es dann doch nicht ernst genug nehmen, um es so zu appreciaten, wie sie es vielleicht appreciate gehört. Aber stimmt, es gibt ja diese Ausnahmefälle. Ah, super interessant. Also das ist tatsächlich mal was, das hast du jetzt schön auch bei den Hörerinnen und Hörern mal reingepflanzt. Und jeder kann mal, da könnt ihr jetzt mal ein bisschen debattieren. Packt uns das hier unter die Folge in die Spotify-Kommentare oder bei YouTube oder wo auch immer. Richtig schöne Debatte. Und ey, weil du es gerade gesagt hast, ne? Also es gab auf der Welt, seitdem ich Basketball auf Nationalmannschaftsniveau verfolge, gab es nur ein einziges Team, was überhaupt für amtierender Welt- und Europameister immer in Frage kam. Und das ist Spanien, logischerweise, weil es halt das einzige Team ist, was irgendwie auf Top-Level überhaupt darum mitcompeten konnte. Und also, auch wenn du das jetzt so aussprichst, ja, gemach, aber es ist trotzdem krass. Nochmal die Zahlen, damit ihr, wie gesagt, auch ein bisschen an der Kaffeemaschine gleich bis das Spiel losgeht angeben könnt. Lauri Markkanen in diesem Turnier 25 Punkte im Schnitt, 8 Rebounds, der Dreier fällt so knapp über 30%, eine gute, stabile, um die 90er Freiwurfquote, steht noch ein bisschen häufiger an der Linie als Franz bislang in diesem Turnier. Und dann haben wir vorhin schon so ein paar Teamstats euch genannt. Sie sind tatsächlich in der K.O.-Phase sogar noch ein bisschen offensiv besser als Deutschland. Die Schnittprobe ist natürlich, sind halt zwei Spiele, also die Stichprobe ist relativ klein. Sie forcieren sehr viele Turnover beim Gegner, generieren dadurch viele Punkte aus Transition. Auch das spricht wieder für auch ein bisschen Wildheit vielleicht auf der einen oder anderen Seite auf dem Feld. Und sie sind tatsächlich das zweitbeste Team turnierweit von der Dreierlinie. Und du hast ja die Namen gestern in dem Tagebuch alle genannt, die jetzt alle mit Confidence dahin kommen, weil die als Team eben 40% schießen. Und du hast Salin schießt sowieso immer 50%. Aber du hast halt auch diese anderen und du hast dabei auch mit Nkamua und Little zum Beispiel so ein paar auch so Irrational Confidence Guys, wie man immer so schön sagt, ne? Die verlieren die einfach nicht.
Ja, und das sind genau die Positionen, die gerade, die so verbesserten. Also ich hatte das Gefühl, die Schussauswahl beispielsweise von ihm war fragwürdig. Man hatte nie das Gefühl, dass einer reingeht und auf einmal scheint er einfach ganz anders zu werfen. Es ist einfach so selbstverständlich, die Dinger rein, sogar in Transition Dreier geworfen. Und dann wird es halt einfach, wie gesagt, gerade auch defensiv. Du hast die forcierten Turnover angesprochen. Das ist super nah beieinander, super kohäsiv. Und ja, für mich sofort, bitte. Tipp auf die Herren. Ich wäre soweit.
Wir alle. 15:15 beginnt die Sendung und wir hoffen, dass es wird vielleicht wieder den einen oder anderen auch überlebensgroßen Moment brauchen, wie so ein Tristan aus der eigenen Hälfte oder den einbeinigen Andi oder den Dennis Dreier aus der Ecke. Aber das Team ist schönerweise auf verschiedenen Schultern ready dafür. Und dann freuen wir uns auf ein fantastisches Halbfinale, bevor es dann abends, da ist keine große Zeit, da kannst du einmal in so ein kleines Energieloch fallen, Günni, du Nervenbündel, nach der ersten Sendung und dann geht's direkt weiter. Dann wird es ein Spiel geben, was dich sowieso aus dem Energieloch, sollte es existieren, wieder rauspusht.
Ah, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass die Dramaturgie jetzt so rum ist. Also entweder Günni sitzt da mit so richtig mal mit der Fresse und hat gar keinen Bock. Nein, egal.
Kein Bock wirst du nicht haben.
Das deutsche Spiel auffällt. In der Eurobasket-Halbfinale in der Halle zu beobachten mit Deutschland und mit Türkei und Griechenland ist, also selbst wenn ich im Loch wäre, bin ich da sehr, sehr schnell wieder raus, weil es macht auch in den Hallen so krass Spaß. Ich sitze am Anfang, in der ersten Halbzeit immer, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, hier am Spielfeldrand. Und wir sind da, RTL ist da, sie sitzen direkt neben uns. Das heißt, ich sitze oft in der Kombination, sitzt so Steffen Hamann, dann unser Kommentatorenteam, dann ich, dann Patrick Fehmerling, dann Buschi und dann sitzt vielleicht noch Wucherer da. Und es ist einfach so, es macht so Spaß, die Spiele zu gucken. Die Kommentatoren müssen natürlich so, müssen da drin sein, aber es passiert irgendwas und man sofort so, man lehnt sich so ein bisschen zurück, guckt Steffen an und, oder Steffen macht so, so kein Foul, war kein Foul und dann guckst du in die andere Richtung und also, es ist die ganze Zeit, wir sind die ganze Zeit so in Kommunikation und irgendjemand macht so, macht ein Gesichtsausdruck, weißt du, Murin, Dank und man guckt nur alle mal so, was passiert hier? Es ist wirklich alleine dafür, so dass ich genieße das in vollen Zügen, dass da so viele deutsche Basketball-Expertise sitzen und Leute, die das lieben und auch irgendwie davon so begeisterungsfähig dafür sind und mit denen das zu gucken macht super viel Spaß.
Und jetzt kippen wir, als wäre so ein Duell Griechenland-Türkei, egal in welcher Sportart, nicht ohnehin schon immer sehr mit Emotionen und Feuer und Bedeutung aufgeladen. Machen wir nochmal das rund, was du schon angedeutet hast in einem der letzten Tagebücher. Also, für die Griechen liegt die letzte Medaille. Es war Gold bei der EM, genau 20 Jahre zurück. Der damalige der jetzige Trainer Spanoulis und der jetzige General Manager, wir kennen ihn noch bestens aus Bamberg, Nikos Tsitsis, waren als Spieler mit dabei. Es ist jetzt für ja wirklich griechische lebende Basketballlegenden, kann man schon sagen, mit Kostas Sloukas und Papanikolaou vielleicht die letzte Chance, das Ding jetzt tatsächlich mit einer Medaille zu veredeln. Dann hast du bei Griechen dann noch die Komponente Giannis. Gewinnt der endlich eine Nationalmannschaftsmedaille dann auch noch zusammen mit seinen beiden Brüdern. Das ist übrigens nur die eine Seite der Medaille. Dann hast du die andere Seite mit den Türken. Die haben bislang zwei Medaillen geholt. Die haben sie immer in eigener Halle geholt, bei Heimturnieren. EM Silber 2001, da bin ich vorhin ins absolute Rabbit Hole reingefallen, Günni. Was hast du noch im Kopf, hast du vor Augen, wie das, weißt du noch den Trikotsponsor vom DBB zufällig? Weil ich habe mich daran, ich hab's gesehen und dachte mir, ach ja, weißt du es noch?
Ja, dann kann es ja nicht Obi sein. Dann, wer ist?
Doch, es ist Obi. Doch, es ist Obi. Ja, ja. Es ist Obi. Und es gibt das Spiel auf YouTube.
Nike-Jerseys, glaube ich. Ne? Ja. So ganz cleane, nur so ein kleiner, ein kleines Nike, schwarzes Nike-Zeichen.
Ich glaube, ja.
Und dann
ja.
Obi drauf. Und da ist auch, man sieht Dirk auch, man weiß sofort, welche Dirk. Das ist, also ich glaube, es geht dir genauso. Wir haben so Dirk-Abschnitte in unserem Kopf. Oft, wie gesagt. Es gibt für mich den Nazu-Dirk, frühen Nazu-Dirk, Nike-Jersey-Dirk bei der Nationalmannschaft. Dann gibt's grünes Mavs-Jersey mit Armbandage-Dirk. Mhm. Und dann gibt's irgendwann so Richtung der blaue, den Ring-Dirk natürlich mit den kurzen Haaren und so, da schon ein bisschen andere Bewegungs. Das ist so verrückt. Aber wie gesagt, ich könnte mir die Bilder auch so angucken ohne Ende. So.
Ich hab mir die Schlussphase. Classics. Ich habe mir die Schlussphase plus Overtime einfach noch angeguckt. Hölle von Istanbul, 12.000. Dirk mit Freiwurfproblemen. Femi lässt auch ein paar liegen. Rest in Peace übrigens an Ademola Okulaja an der Stelle. Henrik Detmann als Trainer. Auf der anderen Seite Türkoğlu mit dem Dreier zur Overtime und dem Game-Winning-Layup. Und ich habe es mir komplett vorhin einfach angeguckt. Ich hatte eigentlich 1.000 andere Sachen zu tun, aber es ging nicht anders. Also könnt ihr auf YouTube auch gerne machen. Dann eben nochmal WM-Silber 2010. Und jetzt zum vierten Mal bei einem großen Turnier im Halbfinale. Und da sind tatsächlich, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu den Griechen, alle bis auf Şanlı so maximal Anfang 30 und Şengün und Bona ja sogar erst Anfang 20 so. Und dann packen wir noch die Querverbindung mit Ergin Ataman drauf, der gegen gefühlt seinen halben Panathinaikos-Kader spielt, der türkische Nationaltrainer, die sich alle bestens kennen. Kostas Sloukas, der bei Fenerbahçe mehrere Jahre das Zepter geschwungen und die Euroleague gewonnen hat als griechischer Playmaker. Und da haben wir noch nicht mal über das Star-Duell geredet und das ist einfach nur die Dimension des Spiels, Günni. Das ist einfach nur die Dimension.
Ja, das ist so viel drin, dass man fast eigentlich, es fühlt sich falsch an, dann irgendwie mit dem einzigen anzufangen, von dem wir nicht wissen, in welcher Form er dabei sein wird, Chidi Osman.
Ja.
Der für mich der entscheidende Faktor gewesen wäre, wenn er fit ist, dass ich mein Näschen Richtung Türkei ausgeschlagen hätte. Ich glaube, und für mich so ein Unterschiedsspieler, dass ich tatsächlich, wenn er nicht wirklich fit ist und nicht groß gehen kann, tendenziell bei ganz knapp Griechenland bin. Aber es ist wirklich alles drin. Es sind die Veredelung von großen Karrieren ist dabei. Die Veredelung von einer noch laufenden, unfassbaren Karriere mit Giannis. Ataman kann, also zur Legende werden. Spanoulis kann schon quasi am Start seiner Coaching-Karriere schon wirklich nochmal nach seinem Erfolg in der Euroleague mit Monaco nochmal klarstellen, so wer hier der nächste Mann sein wird für die nächsten 20 Jahre. Das ist, ich meine, Türkei, Griechenland sowieso schwingt da immer alles Mögliche mit. Das ist die Begegnung, die wir uns gewünscht haben. Und unsere Wünsche würden erhört. Und sportlich, alleine auch da in den Duellen, ist es wirklich krass. Ich glaube, dass dieses Hazard, Osman, gerade defensiv, das wäre wirklich ein Brett gewesen. Wir haben die Probleme gesehen, auch von den griechischen Guards gegen diese aggressiven litauischen Verteidiger, wirklich gut sich diese Pick-and-Rolls vorzubereiten, die Winkel gut mit geduldig zu sein. Es gab sogar auch Turnover an der Mittellinie. Das wurde dann alles so ein bisschen, da wird das Feld, das Spiel weit vom gegnerischen Korb weggedrückt. Und das geht jetzt, wenn du nur einen hast, der das so auf dem Niveau machen kann, tut dir das weh. Larkin kann das nicht mehr so über 40 Minuten oder über seine 30 Minuten. Und dann fehlen dir die einfachen Punkte. Ich bin total gespannt, ob der türkische Boner die Chance bekommt, dann eben auch wirklich was auszurichten gegen Giannis. Ich hoffe, wir sehen da das direkte Duell. Und dann hast du eben auch die beiden großen Stars. Wie gesagt, Giannis haben wir schon gesagt, aber auch Şengün. Was würde das bedeuten, wenn der in ein Finale vorstoßen würde, wenn der die Chance hätte, eine Goldmedaille für die Türkei zu gewinnen? Und dann, wie verteidigt Griechenland ihn? Verteidigt Griechenland ihn wieder so ein bisschen so, dass Giannis als Roamer so ein bisschen frei bleibt? Also muss Mitoglu dann sich abarbeiten und von Valančiūnas ja schon auf die Nase bekommen? Ein ums andere Mal muss er trotzdem der primäre Verteidiger sein, damit Giannis so aus der Halbzeit ein bisschen mitarbeiten kann. Lassen sie Şengün eher im 1 gegen 1, lassen sie ihn scoren, haben sie Schiss von diesen 10 Assists, die er spielen kann. All diese ganzen Entscheidungen, über die wir jedes Spiel sprechen bei den Superstars. Auch da wieder total spannend. Gerade wenn du jemanden wie Ataman und dann eben auch Spanoulis auf den Coaching-Bänken hast.
Ja, Şengün, du hast es ja gesagt, wenn er früh dafür sorgt, dass nicht er ein gutes Gefühl, sondern alle anderen um ihn herum ein gutes Gefühl haben, dann hat Griechenland ein Problem. Hast du dieses eine Video gesehen, wo er selber begeistert war von dem hinterm Kopfpass, der ankam beim Mitspieler? Und es gibt einfach diesen Close-Shot auf sein Gesicht. Er spielt das Ding, wie ihn sonst vielleicht wirklich nur Jokic spielt. Und er feiert sich selbst dafür, dass dieser Pass ankommt. Er hat eigentlich gar nicht damit gerechnet. Aber es ist so geil, einfach. Es ist so geil.
Ich hoffe nur tatsächlich, wir kommen einigermaßen glatt mit den Referees durch dieses Spiel. Also das war natürlich jetzt schon im Deutschland, Slowenien-Spiel, super schwierige Aufgabe. Du hast ein paar Spieler dabei, die schwer zu pfeifen sind. Und dann hat das einfach ein bisschen zu viel Platz eingenommen. Also das Gefühl, was das Thema irgendwie doch auch trotzdem noch oder für viele Fans auf beiden Seiten. Ne? Also du kannst dir Kommentarspalten angucken, wenn du da Bock drauf hast und die Hälfte sagt gestern, was war das? Diese Refs dürfen nie wieder pfeifen und die einen meinen das in die Richtung, die einen meinen das in die andere Richtung. Und das wird nicht einfacher. Jan ist einer der am schwierigsten zu referierenden Spieler, die wir uns vorstellen können. Şengün auch schon auf dem Weg dahin. Jemand, der super clever darin ist, Kontakt anzunehmen einfach oder sich so zu positionieren, dass der Gegner ihn noch trifft. Beide, wie wir schon angekündigt haben, die Medien sind heute nur voll, alle Zitate auf beiden Seiten von beiden Coaches, die geht nur darum, wie ihre Stars bisher benachteiligt wurden. Und gerade, wenn auch die Schiedsrichter, die jetzt schon geschlafen haben und sich das Spiel gestern von Deutschland angeguckt haben und jetzt dann heute in diese Partie müssen, das wird nicht einfach. Mit den Fanbases, diese Spieler bei so einem Spiel, da Hut ab, wenn die drei Burschen da gut durchkommen. Und wir hoffen einfach, dass das nicht das entscheidende Thema sein wird nach dem Ding.
Ja, also mal gucken, ne? Ob Ataman das Ende des Spiels in der Halle überlebt oder wenn er dann doch sieht, es wird jetzt doch mal dünn für seine Türken, ob er dann auch mal wieder zum guten Alten, dann lasse ich mich halt aus der Halle schmeißen und pumpe nochmal 50% mehr in meine Mannschaft rein. Und auf der anderen Seite auch, ne? Lukas, Papanikolaou, was machen die für einen Dauerdruck auf die Unparteiischen? Bei den Türken ja auch ein paar Spieler. Es ist natürlich
ja, genau, schon. Du sagst es, Lukas, völlig vergessen. Genau, Lukas, einer der am schwierigsten so referierenden Guards, den wir haben. Ja. Genau.
Es ist halt so verrückt, weil ich glaube, ich habe ein Zitat gelesen, wo Ergin Ataman gesagt hat, das ist jetzt aber schon wieder 24 Stunden alt. Osman wird auf jeden Fall spielen, aber mal gucken, in welcher Verfassung. Und das Verrückte ist ja in dem Fall jetzt einfach wirklich, dass es eben nicht nur sein Nationaltrainer ist, sondern auch sein Vereinstrainer und er jetzt quasi im Zweifel auch mit sich selber das Risiko abwägt. Und natürlich wird die Waage dann für Türkei ausschlagen, weil das ist gerade eine Riesenmöglichkeit, die du sonst nicht hast bei dem ganzen Favoritensterben. Und das ist ja auch noch ein Aspekt, ne? Dass du halt einfach, dass Ataman im Zweifel darunter, dass der Vereinstrainer Ataman im Zweifel nächste Saison vielleicht irgendwann darunter leidet, dass er jetzt als Nationaltrainer den Osman von der Leine lässt.
Ja, was wir gelesen haben, ist ja, glaube ich, Bone Bruise. Also ist eher dann nichts insofern Strukturelles. Es ist eine Verletzung. Aber es ist, glaube ich, nichts traditionell, wo du sagst, wenn du damit spielst, wird es schlechter. Also es ist jetzt nichts irgendwie Angerissenes oder keine Muskelverletzung. Ich glaube, im Zweifel kann er sich einfach nur nicht so bewegen, wie er das möchte und ist einfach von den Schmerzen oder ist einfach eingeschränkt und dann wird man sehen, dass es keinen Sinn macht. Aber man kann sowieso Ataman gar nichts, also egal was er sagt, du musst das mit einer Prise Salz nehmen. Wenn er sagt, er ist topfit, wissen wir nicht, ob das vielleicht ein kleiner Decoy ist. Wenn er sagt, er kann gar nicht spielen, wissen wir, das heißt es überhaupt nichts für uns. Also das ist bei allem Respekt vor einem guten Ergin, sowas ist einfach, das ist psychologische Kriegsführung in irgendeine Richtung, wir wissen nicht in welche.
Warum nehme ich ausgerechnet jetzt seine Aussage so wörtlich? Irgendwie, das ist ja total unlogisch, wenn die ganze Euroleague-Saison über was anderes sprechen. Also, liebe Freunde, 19.30 Uhr, als wäre der Halbfinaltag mit dem deutschen Spiel nicht ohnehin schon gesegnet. Das Star-Duell Giannis gegen Şengün, die Naturgewalt gegen Basketball-IQ, Trainer jetzt schon Legende gegen sich anbahnende Trainerlegende, neben den Stars so viele Spieler, die auch Closer, Entscheider sein können, Schützen, wohin du guckst auf beiden Seiten, und die historische Dimension haben wir auch versucht, euch mitzugeben. Mehr können wir uns nicht wünschen. Günni, ich wünsche dir einen ganz fantastischen Basketball-Halbfinaltag.
Dann geht's morgen weiter. Danke, das wünsche ich uns allen. Ich wünsche uns gerade beim zweiten Spiel gellendes Five-Konzert und schon gefühlt schon Crunch-Time ab mit 6 Minuten 30. Es gibt Crunch-Times, die sind so mit 3 Minuten, und es gibt schon so Spiele, die so nah beieinander sind, dass du Gefühl hast, bei 6 Minuten 30, wenn eine Mannschaft jetzt zweimal hintereinander trifft, hat sie gewonnen. Und genau diese Art von Crunch-Time wünsche ich mir. Und ich wünsche mir dann vielleicht auch, wenn du es schon ansprichst, Ataman fliegt raus, will nochmal den entscheidenden Impuls geben und so die Halle explodiert und er wird so, der Märtyrer geht nochmal von dannen und versucht nochmal irgendwas. Das wäre es eigentlich. Das wäre es eigentlich.
Los, schließt uns an die Venen. Genießt alle diesen Halbfinaltag. Tschüss.